ARD.
Hey Leute, privet, hier ist Vika. Ganz kurzer Disclaimer, bevor ihr die Folge hört. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen klingt die Folge hier und da vielleicht ein bisschen seltsam. Sorry dafür, nächstes Mal machen wir es wieder besser, versprochen. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Elias, sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal das Wort leider.
Сожалению.
Yes, und jetzt sag mal das Wort Geburtstag.
День рождения.
Mhm. Und jetzt, weißt du wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, dritter Part, ist nur einmal im Jahr.
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И не ясно. Ist damit das Lied Пусть бегут неуклюже gemeint?
Ganz genau.
Warte, ist das doch das Lied, was ich jetzt vor kurzem erst gesampelt habe, ne?
Ja, war voll kreativ, oder?
Ach so.
Komisch, dass wir darüber reden. Ganz komisch. Hättest du nicht erwartet, ne?
Nee.
Ein sehr bekanntes und beliebtes russisches Kinderlied aus dem alten Trickfilm Cheburashka aus der Sowjetunion. Das Lied singt ja ein Krokodil namens Krokodil Gerne. Und du hast es mit deinem Song 2003 wieder in deiner Version hochgeholt und ganz viele Erinnerungen bei ganz, ganz vielen Menschen, die damit aufgewachsen sind, ausgelöst.
Ich war eins von drei Kindern ohne Heizung im Zimmer. Nicht so schlimm, wie es klingt, ich war noch klein. 2003, Fernseher flimmert, schwarz und weiß und erinnert an eine Zeit, die für immer in mir bleibt. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой.
Herzlich willkommen zu Niette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding vom SWR, zusammen mit Elias, a.k.a. Lia See.
Was geht ab?
Schön, dass du da bist.
Hi.
Hi.
Bevor wir über deinen Song quatschen, wollen wir erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren, Elias. Erstmal, du bist 2003 geboren, deswegen heißt wahrscheinlich auch so der Song, aber später dazu mehr. In Frankfurt bist du geboren. Deine Eltern sind aber nicht aus Deutschland, ne? Wo kommt denn deine Familie genau her?
Aus dem Kaukasus. Wo genau da, weiß ich nicht.
Warum, weißt du denn, warum deine Familie nach Deutschland gekommen ist und wann das war? Hast du mit dem mal drüber gesprochen?
Besserer Lebensstandard, bessere Arbeitsverhältnisse. Und irgendwann ist halt meine Oma nach Deutschland rüber. Weil meine Oma hat auch, also ist komplett in Russland aufgewachsen und hat auch ja, ganz, ganz viele Geschwister auch. Und die sind alle halt auch aufgewachsen. Aber die Mutter und der Vater, das waren wiederum, die hatten wiederum deutsche Wurzeln, weil das Aussiedler aus Deutschland nach Russland waren und dann von Russland wieder nach Deutschland. Ja. Also die Eltern von meiner Oma haben es nicht geschafft nach Deutschland. Aber halt, ja, meine Mutter, meine Oma, die Schwester von meiner Mutter und mein Vater ist auch zu der Zeit irgendwann nach Deutschland rüber.
Und wenn du jetzt so an deine Kindheit zurückdenkst, was würdest du sagen, wie russisch oder wie deutsch bist du aufgewachsen?
Tatsächlich hatte ich mit deutscher Kultur und deutscher Art und Weise aufzuwachsen nichts zu tun. Also ich bin komplett russisch aufgewachsen. Ich konnte bis ich vier Jahre alt war, konnte ich auch kein Wort Deutsch. Man hat mich im Kindergarten nicht so gut verstanden. Aber irgendwann habe ich auch durch den Kindergarten dann auch Deutsch gelernt, relativ schnell sogar. Und spätestens in der Grundschule war das kein Problem mehr.
War bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch kein Wort Deutsch gesprochen, bis ich in den Kindergarten kam. Und ich weiß noch, ich musste meinen Namen mal schreiben und auf Deutsch und ich habe es nur auf Kyrillisch geschrieben. Und alle haben dann mich ausgelacht, weil sie die ganze Zeit Vapepa oder so gelesen haben und es nicht verstanden haben, was ich da geschrieben habe. Also fühle ich auf jeden Fall.
Ja, war halt ein bisschen neu für die Kinder auch in meinem Kindergarten. Meine Eltern sind von Frankfurt zu meinen Großeltern, weil sie da noch keine Wohnung hatten. Da war ich noch ganz klein, so 2. oder drei. Dann sind die von da Heimatsheim gezogen. Sagt euch Heimatsheim was?
Nee.
Nope.
Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen mehr Blockgegend so. Da waren so viele Russen auf jeden Fall eingesiedelt so. Da gab es so ganze Russenviertel so.
NRW?
Ja, ja. Und da bin ich zum Kindergarten gegangen. Und dann sind die erst in die Eifel gefahren. So, und deswegen war das für mich so mal hier, mal da, mal da, mal da. Und ja. Krass. Im Endeffekt habe ich doch Deutsch ganz gut gelernt.
Mhm. Ja, hört man ja jetzt auch, dass du das gut gelernt hast. Wir wollen so ein bisschen auch darüber sprechen, noch konkreter, wie du genau aufgewachsen bist, weil wir hatten das Gefühl, als wir auch den Song 2003 gehört haben, dass du da wirklich sehr viele persönliche Einblicke gibst, auch so in deine Kindheit, in dein Aufwachsen, wie das so war. Und deswegen stellen wir immer hier in diesem Podcast bei Nette Mädchen die Frage der Woche und sprechen dann darüber. Und diese Frage der Woche möchten wir auch an dich stellen. Und die lautet: Wieso war es dir denn so wichtig, den Song 2003 zu schreiben?
Ich hatte halt im Kopf, Puss Be Good zu samplen. Und hab mir so gedacht, so, ey, das wäre ja Maximum die krasse Idee, halt einfach Krokodil Gerner zu samplen. So. Und dann dachten wir uns, ja komm, reden wir einfach über die Vergangenheit, wie es damals war, was man gesehen hat.
Und wir wollen mal direkt so eine Stelle angucken, die ja uns sofort angesprochen hat und auch sehr bekannt vorkam. Du hast gesagt, oder singst eher an der Stelle, ich war eins von drei Kindern ohne Heizung im Zimmer. Nicht so schlimm, wie es klingt, ich war noch klein. Und später gibt es auch den Teil, in dem du sagst, es gab ein Gericht für alle 7 Tage in der Woche. Trotzdem haben wir uns 7-mal gefreut.
Es gab ein Gericht für alle 7 Tage in der Woche. Trotzdem haben wir uns 7-mal gefreut.
Das sind ja schon krasse Bilder, die du so zeichnest. Wie hast du denn da wirklich gelebt? Oder hast du das wirklich so erlebt, wie du es da singst und rappst?
Ich hatte eben noch kurz vergessen, so eine Sache zu sagen zu dem Text, bevor ich jetzt darauf eingehe. Die Hook, also der Refrain, ist ja diese ersten Zeilen aus diesem Kinderlied. Und die bedeuten ja quasi so, ich sitze da und die Fußgänger laufen halt über die Straße und fucken sich über das schlechte Wetter ab und über halt den Regen und Wasser. Man sieht Wasser über die Straßen laufen so und ich sitze halt dort und sehe das und die Fußgänger verstehen nicht, warum ich an so einem beschissenen Tag trotzdem so glücklich bin.
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Ja.
И неясно прохожим в этот день непогожу, почему я веселый такой. Das hat halt den ganzen Part beeinflusst. So Sachen, die ich gesagt habe, wie 7-mal das gleiche Essen in der Woche, aber wir haben uns trotzdem 7-mal gefreut so. Und man war trotzdem zufrieden mit dem, was man damals hatte.
Ja, ich finde, du hast es jetzt gerade auch gesagt, du machst ja diese Kontraste auf. Keine Heizung, aber nicht so schlimm. Und eben so dieses, vielleicht weiß man auch gar nicht in dem Moment, wie es einem geht, wenn man jung ist. Also wenn ich auch daran zurückdenke, wie es bei mir war, dann habe ich das in dem Moment wahrscheinlich auch nicht so ganz realisiert, unter welchen Umständen man da aufwächst. Aber es gibt halt natürlich auch ganz viele schöne Erinnerungen. Wenn du jetzt aber an dich persönlich denkst, an was denkst du denn total gerne zurück?
So das erste Bild, was so in meinem Kopf ist, ist einfach so auf einer Dacia rumlaufen. Und dann so ein Opa ist da so am Grillen und dann siehst du so deine ganzen Cousins und Verwandten und also heute ist ja leider nicht mehr so. Aber damals war das halt immer sehr, sehr familiär alles, so alle haben sich so, man war so eine, also müsst euch vorstellen, meine Oma hat halt 7, 8 Geschwister oder so und die haben alle wiederum nochmal Kinder und Enkel und so. Und deswegen war da halt immer viel los, wenn wir uns dann da in Köln oder so auf einer Deutsche getroffen haben. Und wenn ich mal zu meiner Oma gefahren bin, die wohnt halt, kommt halt aus Nähe Köln. Und ja, und so diese Momente, so, wo noch Trampolin auf einer Deutsche stand, so weißt du.
Voll schön. vielleicht für diejenigen, uns hören auch ganz viele Leute, die gar nicht so krasse Berührungspunkte mit so russischem, ich sag auch mal Worte oder so haben. Für die, die nicht wissen, was eine Dacha ist, wie kann man sich das vorstellen?
Also ist es halt, auf Deutsch gesagt, ist ja ein Schrebergarten, ne?
Eigentlich schon. Yes.
Ja, voll, würde ich zustimmen.
Es ist halt, ihr müsst euch das so vorstellen, ich rede jetzt so an die Leute, ne, die das sehen. Das ist so ein kleines Häuschen. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, vielleicht so 20 Quadratmeter, so 25, 30 Quadratmeter vielleicht. Die krass waren, die hatten so eine riesen Dacia. So.
Ja.
Aber so, bei mir war immer so eine kleine Dacia, so ein kleines Häuschen so. Dann war neben dem Häuschen immer so eine Überdachung, darunter so Tisch und Stühle und wo man halt da sitzen konnte und essen konnte. Dann stand da noch ein Grill, dann war da noch ein Garten halt. Da ist ja ein Garten, so, um den man sich quasi kümmert. So. Und da waren ganz viele Sachen eingepflanzt und von Tomaten bis Gurken bis Paprika, keine Ahnung, von A bis Z wuchs da alles. Und dann halt in den meisten Fällen, so in meinem Fall zum Beispiel, stand da immer noch so ein Trampolin, so ein paar Fußbälle liegen da so rum. Also so habe ich das noch in Erinnerung.
Voll schön. Und ein Onkel, der Grille wählt, ne?
Genau so.
Schaschlik,
Storgodner. Was es da alles halt gibt in dem Moment.
Also schon auch so ein Ort, so, wo man halt zusammenkommt auch und einfach miteinander Zeit verbringt, oder? Ganz lang.
Ja, auf jeden Fall. Also damals war das halt noch so, ich konnte halt nicht alleine irgendwo hinfahren oder so. Ich war, keine Ahnung, 12, 11. Wenn man zu Oma gefahren ist, muss man halt auch dahin fahren, wo Oma hinfahren will. So. Und dann fährt Oma dann halt ihre Geschwister bei der Dacia besuchen. Dann trifft man da seine Cousine, seinen Cousin, zweiten, fünften, zehnten Grades, keine Ahnung.
Und wenn du jetzt auch mal an die, das war jetzt eine sehr schöne Erinnerung, aber wenn du jetzt vielleicht auch mal an die eher schwierigeren Sachen denkst, gibt es etwas, an was du vielleicht nicht so gerne zurückdenkst, wo du sagst, okay, das musste ich vielleicht auch für den Song irgendwie nochmal so rauskramen, diese Erinnerung?
Ich glaube, der einzige Grund, warum man überhaupt daran gedacht hat, dass das, was man hat, nicht genug ist, waren halt die anderen Menschen, ne? Also es würde es jetzt keine Klassenkameraden geben, die immer das neueste Longboard hatten oder immer das hatten oder das hatten, dann wäre ich zufrieden gewesen. Wir hatten da ein Haus, was meine Eltern da gerade am Abbezahlen waren. So. Vor allem, weil meine Mom halt auch zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet hat, sondern halt auf meine Geschwister aufgepasst hat und halt die einzige Einnahmequelle von meinem Dad war. So. Ich habe noch vier kleinere Geschwister, aber halt, ich war halt zufrieden. So, uns ging es jetzt nicht luxusgut, so, sondern ich hatte Essen auf dem Tisch. Mhm. War vielleicht auch mal 7 Tage in der Woche Borsch, wo ich am 4. Tag schon fast kotzen musste, so, aber wurde halt zu Ende gegessen, bis halt der Topf leer war. So.
Man muss ja vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, dass ein eigenes Haus vielleicht für viele in der aktuellen Zeit auch Luxus ist. Also das hat sich vielleicht auch seitdem so ein bisschen verändert.
Wir hatten halt kein Haus in der Stadt. Das ist so Dorf, du hast um die Ecke Pferde, Kühe, Hühner, du hast alles da. So, deswegen ist das Haus da auch nicht so teuer gewesen, sodass meine Eltern das noch irgendwie bezahlen konnten. So.
Einen kleinen Moment habe ich in deinem Musikvideo gesehen und auch wiedererkannt. Das war ja auch so eine Art Kontrast, den du da gemacht hast. Ich glaube, du sagst in dem Moment kein Champagner, weil wir nie so viel hatten. Und man sieht in dem Musikvideo diese Butterbrote mit Kaviar. Diese Butterbrote. Und ich kenne das. Egal wie wenig Geld da ist, diese kleinen Brötchen gab es bei uns trotzdem. War das bei euch ähnlich?
Ja, normal.
Ja, bei uns auch. So, welche anderen Gerichte gab es denn noch bei euch? Woran erinnerst du dich?
Oh, jetzt hau ich raus, Alter. Die guten oder die schlechten Dinge?
Fangen wir mit den schlechten an.
Was ich tatsächlich essen kann, aber was so damals auf jeden Fall öfter gemacht wurde, war Chaladiet.
Kenn ich. Sülze ist das, oder?
Aber, nein, ich würde das nicht mit deutscher Sülze vergleichen.
Aber so,
das ist nochmal was anderes.
Okay.
Ich finde, das wird auch immer so voll kritisiert, ne? alle immer so, boah, Khaled, jetzt kann ich mir gar nicht geben. So, wenn du damals als Kind, du hast halt diese Khaled jetzt auf Teller bekommen und dann hast du das halt einfach gegessen. Und das war so, ja, okay, Fleisch.
Ich nicht, ich habe es nicht gegessen. Ich habe den Teller wirklich weggestellt.
Ich konnte es auch nicht essen, aber ich habe es versucht. Wir mussten es alle versuchen trotzdem, weil wenn es da war, muss man es schon.
Also ich war kein Fan davon, so, aber ich dachte mir so, es gab es damals noch halt. Bishparmak.
Erklär mal, was ist das?
Das ist, obwohl das ist übel lecker. Also eigentlich war wirklich nur Khaled jetzt so das Einzige, was so nicht so geil war. So. Aber so, keine Ahnung, Bishparmak, das ist, es wird so Hühnchen abgekocht und dann kommen unten Nudeln, dann da drauf so eine Hühnchenschicht und da oben nochmal so Zwiebeln so.
Klingt irgendwie geil.
Es ist übel geil. Also ich habe es damals mega, mega gern gegessen. Dann halt Plov.
Plov ist Beste.
Plov ist immer so Standard. Gefüllte Paprika auch oft.
Oh mein Gott, das ist mein Lieblingsessen.
Verschrobene
Pirzig ist mein Lieblingsessen.
Ja, genau.
Mit Schmand.
Schmand und dann gehst du so, dann halt Pelmeni, Mante.
Alles. Ey, ich...
Alles, was Teig und Fleisch ist, so Chibureki, Mante, Pelmeni, Vareniki.
Meine Sabber gerade so, boah, komm gleich schon hier, Spucke raus. Ich brauch das jetzt, alles.
Aber ich mochte nie so wirklich Pad Shubai.
Oh mein Gott, was? Meine Welt bricht zusammen.
Nee, weil ich hab diese Kombo, also jetzt kann ich's essen, so, aber ich hab damals diese Kombo aus Rote Beete und Sidiotka habe ich nie verstanden.
Elias, also wir müssen noch ein ernstes Wörtchen miteinander sprechen. Das ist das Beste überhaupt in meinen Augen, dieser Schichtsalat.
Ja, jetzt ist es auch lecker. Ich hab, wir waren in Berlin jetzt die letzten 5 Tage mit der ganzen russischen Bande. Wir machen sehr viel russischen Content und dann haben wir so eine Food-Tour gemacht. Und sind so bei Babushkas essen gewesen und bei Samovar, das sind so russische Läden und da war auch Pad Shubai dabei und ich hab's gefeiert.
Richtig gut, richtig gut. Lass uns mal kurz zurückkommen nochmal zu dem Song 2003. Du hast da auch so ein bisschen was über, ja, ich glaube, die russische Sprache in dem Song drin. In einer Zeile sagst du, du hast keine Ahnung, wie schwer diese Sprache mal war. Ich war der Junge, der kaum was auf der Klassenfahrt sagt. Also jetzt erstmal nochmal ganz kurz für uns, damit wir das verstehen. Du bist ja, du hast ja schon gesagt, du bist mit Russisch aufgewachsen, mit 4 Jahren im Kindergarten hast du so langsam angefangen, Deutsch zu lernen, ne? An welche Situationen erinnerst du dich denn da noch, an denen du wirklich mit deutscher Sprache gestruggelt hast? Weil das sagst du ja in dieser Zeile, ne? Diese Sprache war einfach mega schwer am Anfang.
Also ich konnte halt, wo ich schon in die Grundschule kam, konnte ich halt schon Deutsch. Was mir mehr Probleme aber bereitet hat, war die Kultur und die Mentalität. Und deswegen war ich halt immer noch der Junge, der nie so viel gesagt hat, so, weil es haben sich immer so Grüppchen gebildet. So in der Schule so und ich war halt so der einzige Russlanddeutsche so, also weil in dem Dorf war mal nur Deutsche gewohnt. Damals war das halt so, es wurden immer Grüppchen gebildet so und dann die übrig gebliebenen konnten sich auch nochmal so, weißt du, oder halt, wenn ich alleine da übrig geblieben bin oder so und deswegen war das auch so. Ich habe mich mit denen nie so ganz, also mit den Leuten aus meiner Klasse nicht so ganz verstanden. Man ist halt so unterschiedlich voneinander halt einfach aufgewachsen, ne? Ich kannte andere Dinge, ich habe mich mit anderen Dingen befasst, ich habe andere Dinge geguckt. Das, was auch so ein Ding war damals, also meine Eltern waren halt immer sehr gastfreundlich, ne? Und Russen im Allgemeinen sind ja immer so, dabei, komm rein hier, wir haben genug für alle da. Und immer, es wird immer mehr gekocht als zu wenig. Und damals war so eine Situation, wo ich mich so richtig dran erinnern konnte, wo ich so dachte, okay, krass. Hatte ich halt damals einen Kollegen im Dorf. Ja, aber der war halt so, ich will halt niemanden fronten oder so. Und ich habe auch gegen keine Deutschen was oder gegen irgendwen was. So, ich habe alle Menschen lieb auf dieser Welt. Ich habe auch deutsche Kollegen so, deswegen. Aber das war halt so eine klischeehafte, wohlhabende deutsche Familie. Da ist nichts Falsches jetzt mit dem, was ich gesagt habe, hoffe ich. Er hatte halt immer Kollegen bei sich und die haben bei dem gegessen und dies, das und hast nicht gesehen. Und immer als dieser Junge bei uns zu Hause war, war halt immer so, ja komm und ess und wir haben alle gegessen und das war alles selbstverständlich und das war alles normal. Und bei ihm war das halt so, die hatten halt nicht Kascha oder halt wieder Borch oder so, die hatten immer so diese, man geht in Edeka rein, aber dann in diese Gourmet-Abteilung so. Da gab es immer diese Dinge. Und ich war immer so, boah, schon wild, schon sehr wild, was die da kochen und so. Und dann hat man mir immer so gesagt, so, Elias, wir wollten jetzt Mittag essen, du kannst später nochmal rüberkommen, wenn wir hier fertig gegessen haben. Und dann wurde wirklich für 4 Personen gekocht. Und es gab halt nur noch für die 4 was so. Und ich bin dann halt immer nach Hause gegangen und hab halt zu Hause dann gegessen, obwohl derselbe Junge immer bei uns gegessen hat. So, das war so eine Sache, wo irgendwie hat es mich traurig gemacht, weil ich nicht wusste, was ich getan habe, so, weil seine Kollegen haben halt immer alle da gegessen. So, das war ganz normal, aber ich wurde halt nie so mit einberechnet, weil ich halt wahrscheinlich der nicht so wohlhabende Junge aus dem Dorf war, so, der halt immer da war. Und es war auch cool bei ihm zu Hause. Die waren halt echt reich so, und hatten halt viel. So. Aber ja.
Aber das ist ja auch schon so eine ausgrenzende, diskriminierende Erfahrung, die man in so einem jungen Alter irgendwie macht, ne? Wenn man als einziger. Wenn andere Kollegen da zum Essen eingeladen werden, nur du nicht, ist es schon, macht das schon was mit einem.
Aber ich kenne das auch und ich weiß auch, warum du so vorsichtig bist, weil ganz viele, wenn die das jetzt irgendwie hören, denken sich, hä, wir haben immer die Leute eingeladen und wir waren auch deutsch oder so. Und es ist ja auch so, dass es natürlich nicht jede Familie ist, die irgendwie die Kinder ausschließt. Aber ich kenne diese Erfahrungen zum Beispiel auch. Trotzdem hat man die irgendwie mal gemacht. Also ich glaube, es ist einfach so dieses, ja, grundsätzlich unterschiedliche Verständnis von irgendwie, ja, komm,
Gastfreundschaft.
Ja, oder, ja, je mehr, desto besser. Oder halt eben, nee, wir haben halt das nicht mit einberechnet. Vielleicht ist es ja auch so eine organisatorische Sache, merke ich gerade. Jetzt, wo ich auch mehr Deutsch bin, denke ich so, vielleicht habe ich einfach nicht genug zu Hause oder so. Und dann habe ich das eine Kind da. Aber trotzdem, man würde ja irgendwas, naja, gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, dass man das nicht pauschalisieren kann, aber diese Erfahrungen haben, glaube ich, ganz viele gemacht. Zurück zum Song und auch der russischen Sprache. Das ist ja der erste Song, wo du auf Russisch singst. Hast du dir davor irgendwelche Gedanken oder Sorgen gemacht, bevor du diesen Song released hast oder bevor du überhaupt auf Russisch einen Part geschrieben hast oder generell gesungen hast auch für den Song?
Ich war mir sicher, dass es abgehen wird. Ich habe mir halt entweder gedacht, guck mal, entweder floppt der Song und die Leute checken den nicht und denken sich so, was ist das?
Ah.
Oder 90% dachte ich mir halt, wenn der online kommt, kann der an keinem Russen vorbeigehen. Also der muss komplett durch die Decke gehen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. So, ich habe gestern zum Beispiel die Nachricht bekommen, der ist in Weißrussland auf der 1 und in Kasachstan auf der 2. So, es ist halt komplett international gegangen. So. Es ist wirklich eine riesen Community, sodass dieser Zusammenhalt einfach wieder so krass da ist, dass du siehst mittlerweile die ganze Zeit, also meine For You ist halt zum Beispiel voll.
Seitdem übrigens bei mir auch sehr viel mehr russischsprachiger Content auf meiner For You-Page. Ich weiß nicht, was du mit meinem Algorithmus gemacht hast, aber auf jeden Fall bei mir auch sehr viel mehr seitdem. Und halt auch nicht nur russisch, sondern halt russischsprachig. Du hast auch vorhin gesagt, Kasachstan, Belarus, irgendwie auch da kommen die Lieder an. Das sind ja auch nochmal einfach sehr viel mehr Menschen und alle irgendwie mit Erfahrungen, die sie jetzt irgendwie auch teilen können. Wie das bei dir dann vielleicht auch unter deinen Songs war, darüber können wir gleich mal sprechen in unserer Rubrik Njetzt Talk. Bevor wir da aber dazu kommen, zum Krokodil Gerner nochmal. Du hast mal gesagt in einem Interview, das habe ich so gehört, dass es eigentlich, was so Samples angeht, relativ schwer ist, dich zu überzeugen. Aber dieses Krokodil hat es geschafft, dich zu überzeugen mit seinem Song. Hast du das geguckt als Kind?
Also ich habe halt viele, viele Kinderlieder immer auswendig gesungen. Und Krokodil Gerner war halt eins davon. Ich habe auch Зимой родилась ёлочка, она росла. So, ich habe Videos davon noch, wo ich zum Beispiel so ein Lied zum Beispiel singe. Und halt Mucha Zikatucha auch und ganz, ganz, ganz viele andere noch so. Und Krokodil Gerner habe ich halt auch geguckt. Ich habe halt diese ganzen russischen Serien damals sehr oft geguckt. So auch, das war aber auch nicht das einzige Lied, was ich von Krokodil Gerner kannte, auch Голубой Вагон. Na 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 na. Скатертью, скатертью, далеко, на на на. И удивляется на на небеску. Das der halt. Und das
hat auch
zum Beispiel
den
übel
Vibe.
Krass.
Hören wir da gerade schon den nächsten Song?
Ja,
oder?
Wollte ich gerade auch fragen.
Ja, will
okay,
er nicht sagen.
Cool.
Schau mal, er sagt nichts.
Alles klar.
Schau mich bedeckt. Aber ich will auch nichts versprechen.
Okay, okay, also dann gehen wir mal rüber. Wir haben eine Rubrik bei uns im Podcast, die heißt Njetz Talk, weil das ist einfach alles, was uns so im Njetz auffällt, worüber
Ach,
wir reden
Njetz.
Möchten. Njetz, genau.
Aha.
Internjetz.
Internjetz, genau,
Aha,
so ist
okay.
es.
Richtig.
Und ja, darüber möchten wir dann über diesen Hype sprechen, der bei dir ja jetzt, wo du jetzt auch über den Algorithmus gesprochen hast, den du da ja so ein bisschen vielleicht, wer weiß, steile These ausgelöst hast oder auch nicht. Aber ich merk's ja auch, meine kleinen Geschwister, die sind da auch voll die Fans und so von. Und das heißt, du sprichst irgendwie ganz, ganz viele Leute an. Ich habe das Gefühl, die älteren Generationen auch, weil die kennen Krakadil gerne auch, die
das
sind damit
es.
Aufgewachsen.
Das ist es, weswegen ich halt denke, dass das, also dieses Ding um Krakadil Gerner und so weiter, das ist halt ein echter Hype. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil es halt gerade, wie du sagst, so ein zeitloses Sample ist. Also das Lied ist ja kein Kinderlied. So. Der Text ist ja total tiefgründig. So. Trotzdem erreicht, also meine Oma kennt das, meine Mutter kennt das, ich kenne das, mein kleiner Bruder kennt das. Es ist sowohl als auch für mich zum Beispiel Gänsehaut, aber auch für meine Oma Gänsehaut. Da ist auch nochmal ein Altersunterschied von 40, 50 Jahren.
Ja, ich habe ja auch mal so unter dem Video Kommentare angeschaut, weil der war ja auch in den YouTube-Trends. Das heißt, er hat ja nicht nur Menschen erreicht, die irgendwie damit Berührungspunkte haben, sondern eigentlich auch alle anderen, die vielleicht mal in den YouTube-Trends vorbeigeschaut haben. Und da waren ein paar echt schöne und echt lange Kommentare dabei. Also ich kann ja mal so stellenweise vorlesen. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, ey, danke vielmals, mir kommen die Tränen. Ich lebe seit 27 Jahren in Deutschland. Meine Jungs waren damals auch halb russisch, halb deutsch. Und als ich dieses Lied hörte, weinte ich, weil ich mich daran erinnerte, wie schwer es für sie damals war. Oder jemand anderes hat noch geschrieben, ich danke dir von Herzen für dieses Lied. Deutsch lernen, Freunde finden und so weiter waren schwierige Schritte für viele Russlanddeutsche, auch für mich. Ich habe das Gefühl, dass dieses Lied viel Licht auf unsere Situation wirft. Hättest du denn erwartet, dass dieser Song so viel auslösen kann und den Menschen so viel bedeuten kann?
Ich war mir sicher. Es gibt so, das letzte Mal, als ich mir so sicher war, war halt bei Paradise. Ne, und bei Paradise hatte ich halt auch so, nach Paradise war ja erstmal so ein Jahr Ruhe so, und nicht so viel los und die Releases haben nicht ganz geklappt und Management und Label und irgendwelche Probleme die ganze Zeit. Und das letzte Mal, wo ich das Gefühl hatte, ey, das geht 100% durch die Decke, war halt bei Paradise. Und das nächste Mal war halt ja, bei dem Song, weil ich halt eh Musik mache, wo ich versuche, so Menschen einfach aus dem Herz zu sprechen so. Menschen aus der Seele zu sprechen, wusste ich halt, dass wenn ich sowas droppe, dass es halt, wie ich schon gesagt habe, extreme Ausmaße annehmen kann. Also mir war das zu 100% bewusst.
Ja, wir haben ja so auf TikTok ein bisschen rumgescrollt und auch das Video gesehen und mir ist so aufgefallen, du spielst ja zum Beispiel auch auf TikTok voll mit so Klischees, würde ich sagen. Und einer schreibt in den Kommentaren, ja genau, als ob jeder mit Wodka und Adiletten rumläuft. Ich musste voll lachen, weil meine Eltern, die haben eigentlich also nie Wodka getrunken und auch keine Adiletten getragen, keine Trainingsanzüge oder so. Habt ihr euch oder hast du dich bewusst für diese krassen Bilder entschieden?
Ja, es wäre ja nicht dasselbe ohne so einen Tropfen Tabasco, oder? So ein bisschen Spice, dass sogar ins Ironische gezogen wird. Ich laufe jetzt nicht jeden Tag mit einem Adidas-Anzug durch die Gegend. Und ich laufe auch nicht durch die Gegend, gucke so und spuck zehnmal auf den Boden oder so, weißt du? Wenn die Leute mich sogar dafür flamen, dass ich so mache, denke ich mir, ey, ich habe das absolute Recht dazu, so zu machen, weil ich selber Russe bin. So. Deswegen, so, ich verurteile quasi mich, meine eigene Kultur alles selber damit. Das wäre ja so, hä? Deswegen
ja.
War eigentlich klar, dass das alles ironisch gemeint ist und nicht so ernst gemeint ist, wie wir es dargestellt haben.
Und das macht ja voll den Unterschied, ob eine deutsche Person sich so verkleidet und da irgendwie so Russen nachmacht oder wenn du als Russlanddeutscher das halt auch irgendwie fühlst, ne? Weil du fühlst es ja.
Ja, ich sag so, wir haben uns an dem Tag, also ihr habt bestimmt die Videos gesehen mit dem roten BMW und mit der Dacia und alles. Wir haben uns wirklich an dem Tag eine Dacia organisiert, haben uns mit 10 Ruskis getroffen und haben da gegrillt, Dresscode Adidas, und ich war richtig in meiner Rolle.
Also du hattest auch keine Sorgen, dass es vielleicht, also genau im Gegenteil, sag ich mal, dieses Bild noch mehr verstärken könnte oder dass Leute das vielleicht nicht ganz checken. So.
Ja, im Endeffekt hatte ich jetzt keine Angst davor. Ich dachte, ey, kann sein vielleicht, dass es zu heftig ist, dass Leute sagen so, warum, oder so ältere Generation so, was trotzt der da so auf dem Boden und keine Ahnung. Bei mir kommentieren sowohl Deutsche und Russen, dass sie sich darüber abfacken, genauso wie 90% von den Kommentaren aber Deutsche und Russen sind, die sagen, Digga, das ist übel geil, was du da machst, so, und das bringt das halt übel auf den Punkt.
Was hat denn deine Family eigentlich gesagt, als du so den Track auf einmal released hast mit einem Song aus der Kindheit von dir?
Die wussten schon vorher darüber Bescheid, weil sowohl mein Bruder als auch meine Mutter im Video mitgespielt haben.
Krass, das wussten wir nicht. Fun
das
Fact.
Das wussten wir nicht.
Nebenbei noch so. Also der kleine Junge, der da läuft und so aussieht wie ich, das ist mein Bruder.
Ach, süß. Okay, cool.
Geil. Für ihn voll die Erfahrung, mal in so einem Musikvideo dabei zu sein und das von dem großen Bruder, der ist bestimmt mega stolz, oder? Versteht er das überhaupt, was du machst?
Ja, der versteht das. Der versteht cool. Das. Der checkt das schon sehr gut. Der weiß auch, dass ich Musik mache. Der hat auch Lieblingssongs. Habt ihr die Szene gesehen, wo ich so eine Karte halte und neben mir sind so zwei Jungs?
Ja, ich glaube schon.
Das sind beides Karte. Meine Brüder.
Ach so. Crazy, ganze Family am Start fast.
Ja, ja. Krass. Der Song und das Video und alles drumherum ist halt sehr real. Bevor meine zwei kleinen Brüder auf die Welt kamen, war ich ja eins von drei Kindern. Also ich, meine Schwester und meine ganz kleine Schwester. Und das wurde halt auch verbildlicht vor diesem Televisor, wo Krokodil Gena lief. Und davor waren so ein Mädchen, ein Junge, halt mein Bruder. Und halt meine Mom stand da mit so einem Kind noch.
Ach, das ist tatsächlich deine Mutter gewesen?
Das ist meine Mom, ja.
Ach, okay.
Man hat sie halt nicht gesehen im Video so, aber das ist halt meine Mom, ja.
Deine Mutter hat ja auch deinen Weg so mitverfolgt mit der Musik. Du wolltest das ja schon immer machen, gefühlt hast du ja auch schon oft erzählt. Aber wie war das denn so für deine Mutter, als du ihr so mit 15 gesagt hast, Mama, ich werde jetzt Rapper?
Schwierig.
Warum?
Ja, es hat sich wahrscheinlich für meine Eltern so angefühlt, als würde ich übelst abdriften. Als würde ich übel jetzt so, also ich habe auch zu der Zeit angefangen mit Kiffen und Schule verkackt und alles irgendwie ging in die Hose und dann kam ich noch mit der supergeilen Idee, hey, ich werde jetzt Rapper. Und dann meinten meine Eltern so, Ticho, hast du nichts Besseres zu tun, als jetzt Rapper zu werden oder so, kümmere dich um deine Schule, kümmere dich um deine Sachen so. Und ich so, na, das ist mal voll mein Ding, irgendwann, das wird groß und irgendwann so, also ich habe halt richtig an diesem Traum geglaubt so. Und über die erste Zeit hat das meine Eltern auch gestört, wenn ich dann mal zu oft im Studio war, ne? Anstatt, keine Ahnung, zu Hause zu sein, zu helfen und so. Und ich war halt öfter im Studio und irgendwann hat es bei denen Klick gemacht, wo ich dadurch mein Geld verdient habe, wo das zum ernsten Job wurde. Und dann haben die auch gesehen, so, yo, der Junge, der steht da komplett hinter, der Junge gibt sich da sehr viel Mühe und der Junge hat auch Potenzial in dem Ausmaß, was die halt sich vorgestellt haben oder was die kannten, weil sie haben ganz sicher nicht mit dem Ausmaß gerechnet, der jetzt momentan halt passiert und wie krass das eigentlich ist, weil das ist halt nicht nur in Deutschland 1 Million Streams, sondern halt weltweit, und irgendwann waren die richtig stolz auf mich, so, weil die gesehen haben, so, ey, das ist das Ding, was er vor 4 Jahren schon angefangen hat, so, und der hat es bis jetzt halt durchgezogen.
Das heißt, jetzt hast du ja auch eine Goldplatte, habe ich gesehen, für sie anfertigen lassen in einem TikTok, als Paradise, glaube ich, Gold ging. Dann hast du mal deinen Vater auf die Bühne geholt bei einem Auftritt, deine Eltern oder deine Mutter und deine Geschwister sind jetzt bei einem Musikvideodreh. Haben sie dir in letzter Zeit mal gesagt, so, was sie davon halten, was du gerade machst, also wie sie das finden?
Ich glaube, die checken das in dem Moment genauso wenig wie ich, wie so eine Goldplatte jetzt zum Beispiel. Wir haben halt mehrere angefertigt und dann habe ich halt eine angefertigt, wo halt Familie, mein Nachname halt draufsteht. Und die hängt jetzt bei meinen Eltern in der Küche. Und immer wenn so Leute vorbeikommen, fragen die immer so, war das Elias? Und so, und dann können die immer sagen so, ja.
Das ist schon Flex.
Das ist ein Flex, auf jeden Fall.
Und mein Vater halt, mir war es halt so wichtig, weil mein Vater ist halt die Person, auch wenn er immer an mich geglaubt hat und immer gesagt hat so, ey, mach weiter, es war trotzdem die Person, ich wollte ihm das so beweisen, was ich mit dem Ganzen erreichen werde und was ich damit erreichen kann. Ich habe ihn ja auf die Bühne geholt und habe den Leuten erstmal gesagt, dass es eine Person ist, so ohne die das gar nicht möglich wäre. Und wiederum wollte ich ihn auf die Bühne holen, um ihm zu zeigen, so guck, weißt du, damit er das vor Augen hat.
Ja, ja.
Besser geht's gar nicht, so als ihm zu zeigen, guck mal, diese ganzen Leute hier, die verstehen, was ich mache, so. Und er sah das halt und für ihn war das genauso krass. So. Und dann, ja, war ein sehr emotionaler Moment auch, das mit der Bühne auf jeden Fall. So endlich ist man der Sohn, so, auf den man stolz sein kann. So.
Das finde ich ist auch so ein bisschen, was so russische Eltern voll oft einem vermitteln. Ja, wir sind stolz auf dich, wenn du irgendwas schaffst. Man ist weniger stolz, wenn man echt so ein bisschen so mittelmäßige Karriere macht. So, das ist so, ja, okay. Weil wir wurden zum Beispiel früher immer, haben wir auch schon im Podcast drüber geredet, immer auch so auf die Bühne gepusht. Wir mussten irgendwas, ich habe viel Geige gespielt zum Beispiel, weil meine Eltern klassische Pianisten sind. Und die haben mich natürlich gepusht, immer Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen. Da musste ich irgendwelche Gedichte vortragen. Und ich hatte das Gefühl, erst dann können die stolz auf mich sein.
Ja, man so denkt bisschen. Das halt für sich selber. Also es war mir nicht mal so, ey, an jeden, der das sieht, ne? Eure Eltern sind stolz auf euch, wenn ihr einfach versucht, ihr selbst zu sein und euer Bestes rauszuholen. So. Und eure Eltern werden das auch sehen. Und eure Eltern werden auch stolz auf euch sein, 100%. Aber für mich war das halt so, für mich hat das, ich wollte halt meinem Vater beweisen, dass es genau in diesem Punkt, genau in dieser Musikbranche, sag ich mal, dass ich doch einen Weg gefunden habe, diesen Traum für mich möglich zu machen. Und ich wollte ihm das so nahe bringen wie möglich, damit er auch meine Vision und meinen Traum und meinen Job einfach versteht. So, und nicht, weil ich mir dachte, ja, okay, die sind nicht stolz auf mich und meine Eltern hassen mich und ich muss jetzt die auf die Bühne holen, damit die mich endlich lieben oder so. Weißt du, das war jetzt nicht so hart, wollte ich das gar nicht ausdrücken. So. Ja, aber es ging halt, ja.
Du hast in dem Song, sagst du ja, glaube ich, an einer Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Leben eine Achterbahnfahrt. Also das ist es ja so ein bisschen zusammengefasst, oder? So ein Auf und Ab und irgendwie mal war man ganz unten und jetzt ist man so ganz weit oben und dann struggelt man vielleicht wieder und ja, irgendwie so absurde, surreale Erfahrungen.
Ja, zum Leben gehören halt Höhen und Tiefen. Und ich glaube, von vielen Menschen, die das auch sehen werden, war das Leben sehr wahrscheinlich eine Achterbahnfahrt. Aber jeder, der sich so fühlt, der kann gerne nächstes Jahr in mein Achterbahn-Album reinhören und auf meine Achterbahn-Tour kommen, weil da geht es um genau diese Dinge. Und es heißt alles Achterbahn, weil das Leben meine Achterbahn ist. Kurze Werbung am Rande.
Promo noch reinbekommen, sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, schließen wir die Folge ab mit unserer absolut letzten kleinen Rubrik. Wir hatten früher immer die Rubrik Aberglaube der Woche. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Familien kennst oder von deiner Familie kennst, von deinen Eltern kennst oder so. Bei uns wurden viele Aberglauben gelebt, bei Vikas Familie auch. Und ich habe da was gesehen auf TikTok bei dir auf dem Kanal. Ich glaube, du hast Bars aus der Nacht heißt das Video oder das Format. Ich weiß gar nicht, ob du das öfter gemacht hast. Du
hast, glaube ich, einfach einmal gemacht und wollte daraus so übel das Format machen, aber dann dachte ich mir so, boah, voll anstrengend. Da muss ich ja jeden Tag einen Text schreiben. Habe ich nicht dran gedacht.
Also wie ich das verstanden habe, hast du einfach nachts Sachen aufgeschrieben und die dann in deine Kamera gerappt, oder?
Ja.
So, und in diesem Video hast du eine Stelle, die ich ganz cool fand. Du hast gesungen oder gerappt, manchmal glaube ich an vieles, aber nur nicht an mich selber. Fand ich stark. Aber was meinst du mit glaube ich an vieles? Hast du da vielleicht auch so einen Hang zu Aberglauben, keine Ahnung was? So, wurde dir das irgendwie...
Also auf Aberglaube war das jetzt nicht bezogen. Bei mir zu Hause hat es halt keinen interessiert, wenn ich gepfiffen habe oder so. Und bei uns wurde nicht dreimal auf Tisch oder so geklopft. So, bei uns gab es diese ganzen Dinge nicht. Aber ich kannte sie halt, weil sobald ich bei meinen Großeltern war und im Haus gepfiffen habe, dann ging es aber ab, aber hallo. So, dann war so, du tschüss, wie hast gesagt, Swistisch, oder?
Ja, du tschüss, wie Tisch.
So, da habe ich halt Ärger dafür bekommen. So. Aber diese Laien, manchmal glaube ich echt an vieles, aber doch dabei nicht an mich selber. Da waren jetzt nicht so... Aberglaube damit gemeint, so, sondern halt so. Eine Sache von diesen vielen Sachen, an die ich glaube, halt zum Beispiel diese Industrie oder mein Erfolg und so Sachen, so weißt du, dass es klappt, dass ich das durchziehe und so. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt nochmal so das Privatleben.
Ja, und dein Glaube an dich selbst hat dich zu der Musik gebracht, die du heute machst, zu dem erfolgreichen Song 2003. Zieh den alle rein auf jeden Fall. Und der Glaube an dich hat dich auch zu uns gebracht in den Podcast Nette Mädchen. Richtig cool, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben über alles Mögliche gequatscht und hat richtig viel Bock gemacht.
Von Musik bis zu Borsch, bis zu Ciboreki mit Trampolin auf Dacia wird heute alles auf jeden Fall besprochen. Ich bedanke mich bei euch, dass ich hier überhaupt dabei sein durfte. Auch.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und Leute, wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann bewertet gerne diese Folge und auch unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl, wo auch immer ihr gerade uns hört. Das ist ja überall möglich, auf allen Podcast-Plattformen. Schaut auf TikTok dabei, auf all unseren Kanälen. Da kommen jetzt auch noch ein paar wahrscheinlich Videosnippets. Schaut vor allen Dingen auch auf Shorts vorbei, da sind wir wahrscheinlich auch noch unterwegs. Genau. Mhm. Und dann würden wir sagen, am Ende, weißt du, wie wir uns immer verabschieden? Da sagen wir immer, das ist so die typische Verabschiedungsfloskel von unseren Eltern, die ewig nicht Tschüss sagen können, sagen wir immer, dabei, paka, paka.
Ja, paka, paka.
Dabei, paka.
Dabei,
paka. Paka, paka. Paka, paka. Paka, paka. Paka, paka.